Schon das Motorrad war gewaltig. Doch nichts im Vergleich zu dem Mann, der breitbeinig darauf saß. Er war fast zweimal so groß wie ein gewöhnlicher Mann und mindestens fünfmal so breit. Er sah einfach verboten dick aus und so wild. Haar und Bart verdeckten mit langen Strähnen fast sein ganzes Gesicht. Er hatte Hände so groß wie Mülleimerdeckel und in den Lederstiefeln steckten Füße wie Delfinbabys. In seinen ausladenden, muskelbepackten Armen hielt er ein Bündel aus Leintüchern. »Hagrid«, sagte Dumbledore mit erleichterter Stimme. »Endlich! Und wo hast du dieses Motorrad her?«
»Hab es geborgt, Professor Dumbledore, Sir«,
sagte der Riese und kletterte vorsichtig von seinem Motorrad.
»Der junge Sirius Schwarz hat es mir geliehen. Ich hab ihn, Sir.«
»Keine Probleme?«
»Nein, Sir. Das Haus war fast zerstört, aber ich habe ihn gerade noch herausholen können, bevor die Muggel angeschwert kamen. Er ist eingeschlafen, als wir über Bristol flogen.«
Dumbledore und Professor McGonagall neigten ihre Köpfe über das Leintuchbündel. Darin steckte gerade eben zu sehen ein kleiner Junge, fast noch ein Baby in tiefem Schlaf. Unter einem Büschel rabenschwarzen Haares, auf der Stirn, konnten sie einen merkwürdigen Schnitt erkennen, der aussah wie ein Blitz.
»Ist es das, wo...«
flüsterte Professor McGonagall.
»Ja«, sagte Dumbledore, »diese Narbe wird ihm immer bleiben.«
»Können Sie nicht etwas dagegen tun, Dumbledore?«
»Selbst wenn ich es könnte, ich würde es nicht. Narben können recht nützlich sein. Ich selbst habe eine oberhalb des linken Knies, und die ist ein tadelloser Plan der Londoner U-Bahn. Nun denn, gib ihn mir, Hagrid. Wir bringen es besser hinter uns.«
Dumbledore nahm Harry in die Arme und wandte sich dem Haus der Dursleys zu.
Könnte ich ihm Adieu sagen, Sir?«
fragte Hagrid. Er beugte seinen großen, struppigen Kopf über Harry und gab ihm einen gewiss sehr kratzigen, barthaarigen Kuss. Dann plötzlich stieß Hagrid ein Heulen wie ein verletzter Hund aus. »Scht«, zischte Professor McGonagall, »Sie wecken noch die Muggel auf!«
»Verzeihung«,
schluchzte Hagrid, zog ein großes, gepunktetes Taschentuch hervor und vergrub das Gesicht darin.
»Aber ich kann es einfach nicht fassen. Lily und James tot. Und der arme kleine Harry muss jetzt bei den Muggels leben.«
»Ja, ja, das ist alles sehr traurig, aber reiß dich zusammen, Hagrid, oder man wird uns entdecken«, flüsterte Professor McGonagall und klopfte Hagrid behutsam auf den Arm, während Dumbledore über die niedrige Gartenmauer stieg und zum Vordereingang trat. Sanft legte er Harry vor die Eingangstür, zog einen Brief aus dem Umhang, steckte ihn zwischen Harrys Leintücher und kehrte dann zu den beiden anderen zurück. Eine ganze Minute lang standen die drei da und sahen auf das kleine Bündel. Hagrids Schultern zuckten. Professor McGonagall blinzelte heftig und das funkelnde Licht, das sonst immer aus Dumbledores Augen schien, war wohl erloschen.
»Nun«, sagte Dumbledore schließlich, »das war's. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Wir sollten lieber verschwinden und zu den Feiern gehen.«
»Jo«,
sagte Hagrid mit sehr dumpfer Stimme.
»Ich bring Sirius seine Kiste zurück. Nacht, Professor McGonagall. Professor Dumbledore, Sir.«
Hagrid wischte sich mit dem Jackenärmel die tropfnassen Augen, schwang sich auf das Motorrad und erweckte die Maschine mit einem Fußkick zum Leben. Donnernd erhob sie sich in die Lüfte und verschwand in der Nacht.
»Wir werden uns bald wiedersehen, vermute ich, Professor McGonagall«, sagte Dumbledore und nickte ihr zu.
Zur Antwort schneuzte sich Professor McGonagall die Nase. Dumbledore drehte sich um und entfernte sich die Straße entlang. An der Ecke blieb er stehen und holte den Ausmacher hervor. Er knipste einmal und 12 Lichtbälle huschten zurück in ihre Straßenlaternen. Mit einem Mal leuchtete der Ligusterweg in Orange. Und er konnte eine kleine Tigerkatze sehen, die am anderen Ende der Straße um die Ecke strich. Auf der Türschwelle von Nummer 4 konnte er gerade noch das Bündel aus Leintüchern erkennen.
»Viel Glück, Harry«, murmelte er. Er drehte sich auf dem Absatz um und mit einem Wehen seines Umhangs war er verschwunden.
Eine Brise kräuselte die sorgfältig geschnittenen Hecken des Ligusterwegs, der still und ordentlich dalag, unter dem tintenfarbenen Himmel, und nie wäre man auf den Gedanken gekommen, dass hier etwas Unerhörtes geschehen könnte. In seinen Leintüchern drehte sich Harry Potter auf die Seite, ohne aufzuwachen. Seine kleinen Finger klammerten sich an den Brief neben ihm, und er schlief weiter, nicht wissend, dass er etwas Besonderes war. Nicht wissend, dass er berühmt war. Nicht wissend, dass in ein paar Stunden, wenn Mrs. Dursley die Haustür öffnen würde, um die Milchflaschen hinauszustellen, ein Schrei ihn wecken würde. Und auch nicht wissend, dass ihn sein Vetter Dudley in den nächsten Wochen peinigen und piesacken würde. Er konnte nicht wissen, dass in eben diesem Moment überall im Land Versammlungen stattfanden, Gläser erhoben wurden und gedämpfte Stimmen sagten: Auf Harry Potter, den Jungen, der lebt.